Dankeschön, Esmeralda, das war mutig. Und so ein langer Psalm. Psalm 66, ein Lobpsalm und ein Schöpfungspsalm. Vielen Dank. Das, was heute im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht, ist dieses Wort hier. Albert, das hast du gezogen als Jahreslosung für unsere Gemeinden. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Ich will jetzt nicht nur allein predigen, sondern ich möchte euch jetzt mal fragen, was löst dieses Wort ganz spontan bei dir aus? Welche Gedanken, welche Gefühle? Trost? Trost.
Er sieht alles.
Bitte? Er sieht alles. Er sieht alles. Was löst das bei dir aus?
Ich bin froh.
Ja?
Ja. Aber nicht immer nur froh.
Du bist nicht immer nur froh, ne?
Er sieht unser Herz.
Er sieht unser Herz.
Er sucht uns,
die Augen. Er sucht uns. Für viele ist das tatsächlich, denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, ein Wort, das tröstet. Gott hat den Überblick, alles liegt in seiner Hand. Der Ausgang der Geschichte liegt in seiner Hand. Anderen wird bei diesem Wort etwas unwohl. Die Gedanken gehen etwa in Richtung Big Brother is watching you. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Kennt ihr das Kinderlied noch, das alte? Ich bin damit groß geworden. Pass auf, kleines Auge, was du siehst, denn der Herr im Himmel schaut herab auf dich. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Und dann geht es so weiter. Pass auf, kleine Hand, was du tust, denn der Herr... Das Auge Gottes hat die Menschen schon immer mächtig bewegt. So hat das Auge Gottes sogar Eingang gefunden auf die 1-Dollar-Note in den USA. Jede 1-Dollar-Note in den USA hat das Auge Gottes abgebildet. Oh, okay, ich soll ein bisschen höher. Ja, so? Ein bisschen lauter sprechen. Okay, ich bemühe mich, obwohl da Mikrofon ist. Und sobald ihr mich nicht versteht, bitte meldet euch, dann müssen wir hier ein bisschen nachrüsten. Ja, auf der 1-Dollar-Note. Annuit coeptis novus ordo seclorum steht da drauf, auf Latein. Die Bedeutung ist etwa diese. Gott gibt der Verfassung der Vereinigten Staaten von Amerika seinen Segen. Er ist unseren Anfängen gewogen. Gott hat quasi den Anfängen der Vereinigten Staaten seinen Segen gegeben. Das ist die Bedeutung, so wird das heute landläufig übersetzt. Ob das so richtig ist? Denn zu den Anfängen in Amerika gehörte auch die Landnahme des nördlichen amerikanischen Kontinents. Und der war keineswegs unbesetzt. Da lebten Indianer, und zwar in verschiedensten Stämmen. Und die wurden brutal enteignet und ermordet. Und das alles unter dem Segen Gottes? Wir sehen, das, was Gottes Auge sieht, und das, was ich, was du siehst und manchmal sehen wollen, das geht weit, weit auseinander. Manchmal sogar ist es gegensätzlich. Das, was du und ich sehen können, ist ein Bruchteil von dem, was Gott aus seiner Situation, aus seiner Lage her sehen kann und will. Und was auch immer da sehen bedeutet, aus Gottes Perspektive. Das, was ein Präsident Putin zum Beispiel, der jetzt auf die Ukraine sieht, oder was ein Joe Biden, Erdogan oder der chinesische Präsident sehen können, ist ebenfalls nur ein winziger Bruchteil. Ich habe euch einmal ein Video mitgebracht, um uns den Überblick Gottes etwas näher vor Augen zu halten. Dieses Video heißt The Science World Smiling Face Cosmic Eye, das kosmische Auge. Ich glaube, ich habe mein Haus da vorne liegen lassen. Oder auch nicht. Ach, hier habe ich sie. Da habe ich sie. Da liegt eine junge Dame im Gras. Das können wir jetzt sehen. Und jetzt wollen wir mal gucken, was eine Zoom-Kamera, die bis zurück nach 10 Millionen Lichtjahren sehen kann. Achtung, es geht los. Was für eine Reise. Das, ihr Lieben, war der Makrokosmos. Jetzt kommt der... Halt. Jetzt kommt der Mikrokosmos. Eine Reise in den Makrokosmos und in den Mikrokosmos. Das ist das, was Gott sehen kann, was du nicht sehen kannst. Ist interessant, hä? Wir sehen eine junge Dame im Gras liegen, vielleicht nehmen wir noch etwas von der Umgebung wahr und dann ist Ende mit unserem Sehen. Das Video hebt ab, zeigt uns den Abstand von... Was war's? 100 Milliarden Lichtjahren. Um dann auf dem Rückweg auch noch in die kleinsten Teilchen der DNA bis zu den Quarks hinabzusteigen. Als ich noch in der Schule war, war das kleinste bekannte Teilchen das Atom. So wurden wir gelehrt. Heute ist das lange, lange vorbei. Heute sind sie Quarks. Mal gucken, was da noch kommt. Und auch nur das ist in etwa der Überblick Gottes. Er übersieht den gesamten Kosmos und zählt sogar deine Haare auf deinem Haupt. So die Bibel. Dimensionen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, die ganzen Welten. Wahnsinn, ne? Hat sich irgendein kleinstes Atom in deiner DNA-Kette verändert, was zu einer Krankheit führen wird? Du ahnst davon in keinster Weise was. Aber Gott sieht es schon. Da wurde jemand arbeitslos und sucht verzweifelt nach einer Anstellung. Jede Ablehnung eine weitere Enttäuschung. Einige Kilometer weiter überlegt der Chef einer Firma zu expandieren und über Wege, die kein Mensch übersehen noch planen kann, öffnet sich für unseren Arbeitslosen eine neue Chance. Der Mensch denkt, Gott lenkt. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Der Begriff der Erde ist ein Sammelbegriff für alles, was existiert. Und das ist nicht nur das, was du und ich mit unserem Auge sehen können. Wir kennen doch alle den Vers, der Mensch sieht, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. So, was auch jetzt immer mit dem Herzen gemeint ist, nicht? Gott sieht das Herz an. Das Herz ist ja auch so eine Welt für sich. Hier geht es um eine ganz andere Art des Sehens. Nicht das, was das Auge sieht, sondern das, was unsere Sinne wahrnehmen können. Gott sieht unsere innersten Sehnsüchte, Enttäuschung, die Vorlieben, die Gedanken, Gefühle, die ganze Palette menschlicher Sinne übersieht er. Das vermag kein Mensch. Wer von uns könnte sagen, ich kenne mich durch und durch? Ich könnte das von mir nicht sagen. Gott sieht das. Da hat zum Beispiel ein Richter, wenn er einen Straftäter verurteilt, hat der eigentlich alles gesehen, was auch vor Gott nötig gewesen wäre zu sehen? Ich behaupte nein. Auch unser Justizwesen ist lediglich von menschlichem Sehvermögen abhängig. Sehvermögen. Auch mein und dein Urteil über Flüchtlinge, über Homosexuelle, über Randgruppen der Gesellschaft, die Corona-Pandemie, das ist alles von deinem Sehvermögen abhängig. Und das ist begrenzt. Das Dumme ist, dass wir uns ein Urteil bilden, aufgrund dessen, was wir sehen. Oder sehen wollen. Das ist manchmal gar nicht so weit auseinander. Der Philosoph und Kaiser des Römischen Reiches, Marc Aurel, sagte es so: Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken an. Deine Gedanken werden durch das, was du anschaust, geprägt. Und das prägt auf Dauer auch deine Seele. Dein Sehvermögen auch. Deine Gefühlswelt, dein Charakter und deine Aura, deine Ausstrahlung. Es ist darum klug, sich unserer Begrenztheit des Sehens bewusst zu sein. Gottes Wahrnehmung ist eine unendlich weitergehende Wahrnehmung. Die Bibel sagt, dass seine Liebe und Barmherzigkeit unendlich ist. Das ist für uns unvorstellbar, wie die Reise vorhin 10 Billionen Kilometer weg von der Erde. Die Augen sehen immer Milliarden, Augen Gottes sehen immer milliardenfach weiter als deine Augen. Und das gilt für deine äußeren Augen wie auch für deine inneren Augen der Sinne. Kommen wir nun auf die Erde zurück und schauen uns einmal an, wann dieses Wort gesagt wurde und in welche Situation dieses Wort der Jahreslosung gesagt wurde. Unser Wort steht im zweiten, habe ich das vielleicht nochmal hier? Nein? Ja. Unser Wort steht im zweiten Chronikerbuch. Also, wir haben vier Geschichtsbücher, die Königsbücher und die Chronikbücher. Während die Königsbücher die Perspektive des Nordreichs, also Israels, der 10 Stämme, wiedergibt, sind die Chronikbücher aus der Perspektive Judas, der 2 Stämme des Südreichs, geschrieben. Das Großreich Israel, hier haben wir es, unter König David und Salomon, es existiert nicht mehr, als dieses Wort geschrieben wurde. Der 12-Stämme-Bund ist zerbrochen in ein Nordreich und an ein Südreich. 10 Stämme im Norden und 2 Stämme im Süden, Juda und Benjamin. Sie haben sich an den viel zu hohen Steuerabgaben, die der Tempelbau Salomos nötig gemacht hat, zerstritten. Und zwar so sehr, dass sie nun Kriege gegeneinander führen. Im Südreich herrscht König Asa, im Norden König Baasa. Um sich gegen die 10 Stämme im Norden zur Wehr setzen zu können, schmiedet König Asa ein Bündnis mit den Syrern im Norden des Reiches, um den 10-Stämme-Bund anzugreifen, zu besiegen, und sie plündern dann die Kornkammern. Da traut sich der Prophet Hanani, vor den König Asa zu treten, und hält ihm folgende Strafrede. Jetzt kommt der Zusammenhang unseres Textes. Weil du beim König von Syrien Hilfe gesucht hast, anstatt sie vom Herrn, deinem Gott, zu erwarten, darum hast du dich selbst um den Sieg über den König von Syrien gebracht. Hast du denn vergessen, wie Gott dir in anderen Feldzügen den Sieg gegeben hat? Und jetzt kommt unsere Losung. Unermüdlich behält der Herr die ganze Welt im Blick, um die Menschen zu stärken, die sich von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Deshalb war es dumm von dir, ein Bündnis mit dem König von Syrien zu schließen. Von jetzt an wirst du ununterbrochen Krieg haben. Das ist der Zusammenhang. Sagte ich Strafrede? Das ist ja eigentlich der falsche Begriff, und das wird auch in unserem Text so ausgedrückt. Denn es handelt sich nicht um eine Strafe Gottes. Die Bibel ist ganz streng dem sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhang verpflichtet. Dir wird es ergehen, wie du getan hast. Der Prophet Hanani zeigt dem König Asa die Konsequenzen seines Tuns auf. Statt auf den Rat Gottes zu hören, schmiedest du äußerst fragwürdige Allianzen mit Kräften, die du nicht wirklich kennst. König Asa, du siehst nur von hier bis dort. Das Gesamte bleibt dir verschlossen. Gottes Auge jedoch durchstreifen die ganze Erde. Kurz, wenn jemand den Durchblick hat, Asa, dann ist es Gott und nicht du. Und dann geht es interessant weiter. Die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde. Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn Gott gerichtet ist. Auch dieses Wort, bitteschön, ist keine Drohung. Keine Drohung im Sinne von, wenn du dein Herz nicht ungeteilt an Gott auslieferst, dann droht dir die Todesstrafe. Nein, auch das ist ein Hinweis auf die Konsequenzen. Wie heißt dieser Satz von Marc Aurel noch? Hier, da war er doch. Hier. Ja, auf die Dauer der Zeit nimmt die Seele die Farbe deiner Gedanken ein. Das heißt also, lieber König Asa, wenn deine Gedanken nicht bei Gott sind, sind sie automatisch woanders. Ich lasse mich doch von den 10 Ständen nicht unterdrücken. Ich führe Krieg und schmiede ein Bündnis mit Syrien. Lieber König Asa, wenn deine Augen auf Machterhalt aus sind, dann treibt deine Seele von Gott weg und sucht fragwürdige Allianzen. Das ist logische Konsequenz, wenn deine äußeren und inneren Augen nicht bereit sind, auf Gott und seinen Willen zu sehen. Gottes Augen jedoch sind ständig bei dir, so die Botschaft. Es sind liebende Augen. Sie werden dich niemals durch Gewalt lenken. Asa, du bist frei in deinen Entscheidungen. Du hast die Wahl. Und du auch. Gottes Augen durchstreifen die ganze Erde. Sie sehen alles, auch das Innerste. Sie sehen das Gute und das Böse. Doch sie finden nur bei denen, die auch ihn suchen, ihren Landeplatz. In dem großartigen Psalm 139 wird das ähnlich ausgedrückt. Gott, wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, schon bist du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, schon bist du da. Das ist wie beim Hase und Igel, ne? Wo auch immer du versuchst, dich zu verstecken, er ist immer schon da. Du kannst nicht fliehen vor Gott. Was dem einen Trost ist, ist dem anderen unheimlich. Und das muss es in keinster Weise sein. Warum nicht? Das ist doch die gute Nachricht. Du brauchst dich vor ihm auch nicht zu verstecken. Gottes Augen sind liebevolle Augen. Liebevolle Augen. Ich erzähle euch eine Geschichte. Ein Mann erfuhr, dass Gott höchstpersönlich ihn besuchen kommt. In mein Haus? Ja, in dein Haus. Panisch rennt der Mann durch alle Zimmer seines Hauses, läuft die Stiegen auf und klettert zum Dachboden hinauf und steigt in den Keller hinunter. Plötzlich sieht er sein Haus mit ganz anderen Augen. Unmöglich, schreit er. In diesem Sauhaufen kann man keinen Besuch empfangen. Alles verdreckt, voller Gerümpel, kein Platz zum Ausruhen, keine Luft zum Atmen. Er reißt die Fenster und Türen auf und ruft raus, liebe Nachbarn, Freunde, ruft er, helft mir aufräumen, ich bekomme großen Besuch. Aber schnell. Er beginnt sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sieht er, dass ihm tatsächlich jemand zu Hilfe gekommen ist. Beide schleppen jetzt das Gerümpel vors Haus, schlagen es klein und verbrennen es. Sie schrubben die Treppen und Böden, sie brauchen viel Kübelwasser, um die Fenster zu putzen und immer noch klebt der Dreck in allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaufte der Mann. Das schaffen wir, sagte der andere. Sie plagten sich den ganzen Tag und als es Abend geworden ist, gehen sie in die Küche und decken den Tisch. So, sagt unser Mann, jetzt kann der Besuch kommen. An dieser Stelle mache ich eine kurze Pause. Die Kindergeschichte stammt von der Kinderbuchautorin Lene Meyers-Kuhmanns und heißt Gott kommt zu Besuch. Stell dir das doch bitte einmal vor. Gott meldet sich bei dir zum Besuch an. Er besucht deine kleine Welt in deiner Wohnung, in deinem Haus, da wo du lebst. Er will mit dir alles in deiner Wohnung, in deinem Lebenshaus teilen wollen, auch deine geheimsten Internetadressen. Welche Adressen, welche Räume würdest du auf keinen Fall ihm zeigen wollen? Welche Heimlichkeiten würdest du versuchen, vor ihm zu verstecken? Welche Heimlichkeiten hast du im Keller oder auf dem Dachboden versteckt? Jedenfalls startet der Mann einen umfassenden Großputz, der in eine Renovierungsaktion mündet. So, jetzt kann der Besuch kommen. Ich kann mir das regelrecht vorstellen, wie er erleichtert. So, stöhnt, jetzt kann der Besuch kommen. Was für eine Erleichterung, endlich den ganzen unnötigen Krempel los, endlich mal wieder sortierte Schubladen, die nicht überquellen, wo man nichts mehr drin gefunden hat und endlich Licht in allen Ecken statt Chaos. Alle peinlichen Heimlichkeiten entsorgt. Trotz der dicken Staubwolken hat der Mann mitbekommen, dass ihm irgendjemand geholfen hat, aber wer? Die Geschichte endet so. Jetzt kann Gott kommen. Wo er nur bleibt, fragt der Mann. Aber ich bin doch schon da, sagt der andere und setzt sich an den Tisch. Komm und iss mit mir. Die Geschichte ist ein wunderschönes Gleichnis für unsere Losung. Gottes Augen durchziehen die ganze Erde bis in die kleinsten Winkel deines Lebenshauses. Du brauchst nicht vor mir wegzulaufen, ich bin da. Und kommentarlos, wenn du willst, räume ich mit dir auf. Lass mich dir helfen. Ich kenne dich besser, als du dich selber kennst. Ich klage dich nicht an, ich gebe dir Impulse, denn ich bin sanftmütig und von unendlicher Geduld. So sagt es Jesus dann in der Bergpredigt. Und da vertraust du dich ihm an. Bist du es wirklich, Gott? Ich dachte immer, du wärst so eine Art Aufpassergott. Das sitzt tief. Das, was wir als Kinder gelernt haben. Gott, der herabschaut, aufpasst, was wir so alles tun und was wir lassen. Ich erwähnte es vorhin nicht, das Kinderlied, pass auf, kleines Auge, was du tust. Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich, pass auf, kleines Auge, was du tust. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Pass auf, kleiner Mund, was du sagst. So geht es dann immer weiter. Ihr Lieben, das ist eine verheerende schwarze Pädagogik, die damals ahnungslos lieb und nett meinende Sonntagsschulhelfer den Kindern in die Seele brannten. Gott nahe zu sein, hieß da, aufzupassen, keine Fehler zu machen, pass auf, kleines Auge. Ich las von einer Frau, die, wenn sie eine Kirche betritt, zuallererst ängstlich nach dem allsehenden Auge Gottes Ausschau hielt. Da hängen ja genug Bilder. Ach ja, schade eigentlich, denn das Lied im Original, es ist ein amerikanisches Lied, heißt ganz anders. Das Original heißt, there's a father up above and he's looking down in tender love. Das heißt übersetzt, da ist ein Vater im Himmel, der voller zärtlicher Liebe auf dich herabschaut. Und die deutschen Übersetzer haben genau diese Liebe weggelassen. Schade eigentlich. Das ist doch der Inhalt des Evangeliums. Gott kommt zu dir, aber eben nicht als dieser hohe Besuch, vor dem ich Panik kriegen müsste, vor dem ich die unaufgeräumten, dreckigen, dunklen Ecken im Leben verbergen müsste. Gott wird Mensch in einem niedlichen kleinen Kind, das ich am liebsten in den Arm nehmen möchte, das mir gut tut und mich motiviert, die Verhältnisse zu klären, damit sich das Kind zu Hause fühlt. Gott wird Mensch als junger Mann, der Kinder herzt, Kranke berührt, Leidende umarmt, sich vor Verfolgte stellt und kerzengerade vor Mächtige tritt. Gott wird Mensch und der begegnet dir in deinem Freund, in einer Freundin, in einem Lied, in einem Buch, in besonderen Begegnungen, wie zum Beispiel auch in unserer Partnerschaft zwischen Nazarenern und Baptisten. Gott kommt uns entgegen in dem anderen. Wir lernen einander, wir haben voneinander gelernt. Wir sind bereichert worden. Was für ein Geschenk. Gott kommt zu Besuch. Da sitzt der Herr selbst an deinem Tisch und stößt jetzt mit dir an. Gut gemacht, sagt er. Möchtest du reden? Gottes Augen durchstreifen die ganze Erde und suchen sehnsüchtig nach Menschen, die sich ihm öffnen wollen. Das steht so in Offenbarung 3,20, ja, mein Lieblingsvers. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. So jemand aufmacht, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten, mit ihm gemeinsam essen. Und genau so könnte diese Geschichte mit dem Mann enden. Der Mann und Gott sitzen am festlich gedeckten Tisch und teilen das Essen und den Wein. Und sie haben über alles geredet, über alles. Auch über manches Gerümpel zum Beispiel, das verbrannt wurde. Welche Rolle es in seinem Leben gespielt hat, wollte der Gast wissen. Und es war gar nicht schwer, das alles zu erzählen. Und die Art des Besuchers machte es ihm leicht zu erzählen. Und nachher war ihm unendlich leicht zumute. Der Besuch hat nichts ausgelassen. Und zum Schluss segnete er ihn. Da lehnt der Mann sich zurück, atmet tief durch. Ein entspanntes Lächeln huscht über sein Gesicht. Er schaut sein Gegenüber an und sagt, Gott, dir nahe zu sein, ist mein Glück. Amen.